Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist heute der Patrick Schmidt. Hallo Patrick.
Hallo, wunderschönen guten Tag.
Das war ja heute sehr spontan, vor allem, ne, ich habe dich spontan gestern gefragt, ob du heute Zeit hast und dann hast du gesagt, ja, aber ganz, ganz enger Zeitraum, denn deine Liebste hat ja heute ihren Ehrentag, deswegen müssen wir uns auch heute ranhalten und wir haben auch nur ein Thema, das wir besprechen, das wird eine schlanke Podcast-Folge. Bevor wir aber gar nichts haben und das alles aufstaut, noch weiter aufstaut, dachten wir, machen wir heute, ne?
Ja, genau. Und außerdem mit gestern muss man ergänzen, gestern, ich glaube 21.55 Uhr, ne? Das ist noch wichtiger Kontext. Das normal so, ich habe mir das ja angewöhnt, meine Handy-Wegleg-Zeit zu machen, ne? Damit du quasi so dieses Detox. Ist bei Aktien immer sehr schwierig, vor allem nachbörslich, ne? Aber ist nochmal so ein Thema, wo ich gedacht habe, das mache ich jetzt öfters wieder, damit man nicht abends immer nur noch am Handy sitzt. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall smart, sollte ich auch machen, mache ich aber nicht, das ist das Problem. Ich bin genau das Gegenteil. Ich gucke dann immer noch nachts drauf, vor allem wegen Australien. Ja. Gestern auch, eine meiner australischen Aktien, ich habe jetzt doch wieder zwei, wirklich um 0.50 Uhr oder sowas, haben die noch einen Report rausgebracht. Und nein, was jetzt? Und dann hast du immer überlegt, bleibst du 2 Uhr noch wach, um die Marktbewegung halt mitzunehmen in die eine oder andere Richtung. Ja, apropos, wir sitzen hier heute am 8.5. um 12 Uhr. Genau, um 12.30 Uhr ist hier Schicht im Schacht, deswegen wir haben eine halbe Stunde für welches Thema? Für AC&T. Ich bin aktuell nicht investiert. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin immer noch ich war ja nicht investiert mehr vor den letzten Zahlen, beziehungsweise nach den letzten Zahlen. Ich muss mir nochmal gerade korrelieren. Wie war es denn? Ich glaube, ich hatte zu den letzten Zahlen, genau, verkauft gehabt und dann quasi aber nach dem stärkeren Dip wieder eine halbe Position zurückgekauft. Das so war es gewesen. Hätte ich mich auch können vorbereiten. Habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf.
Also habe ich es auch in Erinnerung, dass wir beide relativ schnell rausgegangen sind, was daran lag, dass wir miteinander gesprochen haben.
Ja.
Was auch immer gut ist, weil wir uns dann gegenseitig quasi die Kurse rauben. Aber so gehört das halt dazu, wenn man halt den Sparringpartner braucht, um seine Entscheidung zu festigen, dann ist das nun mal das Trade-off dafür.
Ja.
Ne?
Und das einzige Relevante ist ja, ich bin noch investiert, aber mit kleiner Positionsgröße. Also.
Okay. Ja, genau. Also wenn du schon sagst, kleine Positionsgröße, ich werde ja klassisch, wie das für mich ist, werde ich jetzt auch gleich wieder viel meckern. Aber frage ich doch dich erstmal als noch Investierten, wenn du jetzt einfach mal so auf die Zahlen hier schaust, was hältst du davon? Weil wir haben jetzt ja ein Umsatzwachstum tatsächlich year over year und auf quarter over quarter gesehen. Ja. Wir sind jetzt bei 19,4 Millionen an Umsätzen. Cross Profit ist zurückgegangen um 8,3% auf 2,8 Millionen und die Cross-Profit-Margin, die ist halt auch sehr niedrig, da sind wir bei 14,5% und auch das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 270 Basispunkte, ist schon eher überraschend, für mich zumindest, wobei das Management schon gesagt hat, Q1 wird nochmal schwierig und Adjusted EBITDA sind wir bei minus 1 Million, das ist auch 0,5 Millionen weniger als im Vorjahr. Also dein Eindruck von den Zahlen im Rahmen deiner Erwartungen oder hat dich irgendwas überrascht?
Also an das Q1 erstens hatte ich eigentlich gar keine Erwartung. Also Sven hat es ja auch hier schon gesagt, ne, dass eigentlich das Q2, Q3, also die so ein bisschen so eher die zweite Jahreshälfte das Interessantere ist. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja das, was du gefragt hast, würde ich mir das Unternehmen jetzt anschauen mit den Werten, die ich jetzt sehe und auch auf Basis der Kommentare, wäre unsicher, ob ich jetzt investieren würde. Also es ist auf jeden Fall kein Quarter, was irgendwie positiv heraussticht. Ja, ne, es ist super zu sehen, dass der Umsatz, also ich sag mal, an der Nähe der Double-Digit-Growth-Grenze wackelt und tänzelt. Das auf jeden Fall. Aber ich meine, das können wir ja gleich noch länger ausdiskutieren, aber die Geschichte war ja eigentlich immer in der Vergangenheit die Story, mehr Umsatz bedeutet auch bessere Skalierung, bessere Margen, bessere Auslastung und es zeigt sich ja im Endeffekt aktuell, wenn man das Q1 auch wieder betrachtet, eher das Gegenteil. Ne? Mehr Umsatz bedeutet scheinbar schlechtere Margen und schlechtere Profite und das ist ja erstmal ganz, ganz klassisch summiert, ganz einfach summiert, nicht das, worin man bei AC&T investiert hatte.
Genau. Was ja schon mal gut ist mit den Umsätzen, du hast es gerade gesagt, da haben wir uns ja lange gefragt, wo sind denn die ganzen gewonnenen Projekte? Ihr habt ja immer angekündigt, wir haben so und so viele Millionen gewonnen, einmal 10 Millionen inkrementelles Umsatzwachstum. Und jetzt sehen wir endlich mal was in Q1. Und vielleicht muss man da auch noch mit einbeziehen, dass sie gesagt haben, wir haben eine Saisonalität, sprich Q2 und Q3 sind stark. Und die gewonnenen Projekte sind wahrscheinlich im landwirtschaftlichen Sektor, weil sie ja eben diesen Satz erst dazugenommen haben im 10K. Deswegen kann man sie da vielleicht noch ein bisschen in einen kleinen Vertrauensvorschuss geben, obwohl ich es schwierig
sehe. Das von dir?
Ja, genau. Ich habe ja schon gemerkt, wenn ich es gesagt habe, nee, eigentlich mache ich sowas nicht. Aber bei den Margen, da gab es ja auch im Call einiges an Erklärung. Kannst du das mal so, was dir in Erinnerung geblieben ist, zusammenzufassen? Weil das ist immer gut, wenn man das abruft, was einem noch in Erinnerung geblieben ist, weil das ist ja eigentlich das, was auch so wahrscheinlich am prägnantesten ist. Da hatten sie ja schon einiges an Erklärung gebracht, dass die Marge temporär so aussieht, wie sie aussieht, mit 14,5% Bruttomarge. Oh. Wie war da dein Eindruck? Was sind die relevanten Gründe und wie sehr glaubst du dem Management das? Oder wie sehr sagst du, ich verstehe den Hintergrund?
Jetzt gehst du direkt in die harten Themen rein. Im Call haben sie ja wirklich, im Endeffekt ist es ja auch eigentlich, also es dreht sich bei dem Case ja nur um die Margen. Also es ist ja eigentlich ein einziger relevante Fakt. Ich habe mir da auch ein paar Zitate rausgeschrieben. Also das ist mir auch hängen geblieben, weil das Management ja eine guten Storyteller sind. Ne? Und sie haben das ja so betont, ne? Okay, this is not structural. We're not initially running that work in an optimal state, sondern Optimization kommt danach, also folgt. Und das Management hat eigentlich eine Reihe. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, sie kamen in so den Zwang, jetzt müssen wir mal wirklich alles aufzählen, was an negativen Effekten passiert ist. Und das eine ist, das kann ich tatsächlich, also so ein kleines bisschen nachvollziehen. Ich glaube, du siehst das anders. Das ist mit der Subscale Production. Das war der erste Punkt. Was bedeutet Subscale Production? Erstmal nur ganz kurz zusammengefasst. Das sind neue Kunden werden wahrscheinlich in kleineren Mengen ongeboardet und dieser Lauf mit, hey, im Quality Management stimmt doch nichts. Also diese Zyklen sind einfach kleiner und die sind natürlich margentechnisch deutlich schlechter. Dann eine schlechte Produktionsabsorption, was im Endeffekt einfach nur bedeutet, die Fixkosten im Vergleich zur Produktionsauslastung passt nicht, ne? Also das ist ja relativ einfach, ne? Wenn du 1 Million Fixkosten hast und produzierst 100 oder 200 Dinge, dann hat das natürlich einen Impact auf die Margen. Dann haben sie das Routing angegeben, also welches Produkt in welche Produktionslinie. Das ist für mich jetzt einfach als Externer schwer greifbar, ne? Also warum das dort jetzt ein Faktor ist oder was da intern passiert. Utilities, ganz klar haben sie angegeben, das sind die Energiekosten, das wird ja auf jeden Fall, ne? Also das ist Strom, Gas, Dampf, Wasser, alles. Und dann, was ich ganz spannend fand, ist, dass sie auch gesagt haben, dass ihre Produktionsplanung wahrscheinlich getrieben durch dieses schnelle Onboarding total ineffizient war. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was könnte das bedeuten? Ne? Also im Endeffekt, ne, Produkt A wird erst gefertigt, dann kommt Produkt B, also ein anderes Produkt, und dann kommt wieder Produkt A. Also diese Zyklen, das darf man sich ja vorstellen, in Maschinenbetrieben, ne, die müssen dann umgestellt werden, gegebenenfalls gereinigt werden. Und das ist natürlich ein suboptimaler Prozess, der natürlich auch was auf die Schnelligkeit hat, Kosten. Also das waren erstmal so die Sachen, die sie genannt haben, weil der CFO hat es ja auch so ein bisschen zusammengefasst. Er hat so gesagt, so diese Deferred Manufacturing Variance hat quasi sie 290 Basispunkte gekostet. Genau. Und jetzt erstmal nur, ob man das glaubt oder nicht glaubt, wenn man jetzt quasi nochmal den Year-by-Year-Vergleich sich anschaut, dort waren sie, glaube ich, 270 Basispunkte schlechter. Ich denke, er wollte uns damit sagen, ja, eigentlich hat sich die Marge verbessert, wäre es nicht diese Effekte gegeben. Ja, genau. Aber ich bin das, ich glaube, wo wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sind, ist mit dem Punkt schnelles Onboarding neuer Kunden, Subscale Production. Das hängt so ein bisschen zusammen. Ich kann mir das schon vorstellen, aber die Frage ist nur an meiner Stelle, warum das für mich trotzdem ein Kritikpunkt ist. Das ist doch was sie gewusst haben. Also sie haben doch vorher kommuniziert, hey, wir wollen hin zu 40% Margen oder zu ne, 40% war ja mal, da sind wir ja aber schon weit weg. So. Und dann war ja schon immer eigentlich die Idee, wie kommen wir da hin? Und eigentlich muss doch jemand, der in dem Geschäft arbeitet, Moment, wir kommen da nicht von heute auf morgen hin. Das ist so wie wenn du sagst, du hebst das Rentenniveau auf 70% und dann aber auslässt, dass du 30 Jahre dafür brauchst. Ne? Also
Markus Lanz, hast du auch gesehen, ne?
Ja, genau.
Genau die Diskussion. 30
oh
Jahre.
Shit. Ja,
top,
genau.
30 Jahre kann viel schief gehen, ja.
Top aktuelles Beispiel. Okay. Genau, aber deswegen, das fand ich gerade, das war so gerade präsent deswegen. Und das ist ungefähr genau dasselbe. Ne? Also es könnte natürlich sein, dass man irgendwann dann die 30, 35 erreicht, aber für uns ist ja die Zeitspanne relevant und das ist ein wichtiges Detail, was natürlich ausgelassen wurde und deswegen, also habe ich gesagt, ich kann den Grund verstehen, ob ich ihn akzeptiere, ist natürlich eine andere Natur.
Sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, da war so alles mit dabei, was Sie tatsächlich auch gesagt haben. Bei den Utilities kann man auch hinzufügen, dass es 150 bis 175 Basispunkte waren, die da negativ eingewirkt haben. Und klar, das sind alles Effekte, die ich akzeptiere. Wenn man die aber nur mal die Sondereffekte rausnimmt, dann wären wir immer noch im niedrigen 20er-Bereich. Ich glaube auch, dass ich die Gründe, die Sie nennen, akzeptieren kann. Also ich verstehe das. Subscale Production ergibt Sinn für mich. Wenn du etwas noch nicht in der Menge produzierst, die es am Ende sein soll, dann hast du logischerweise diese Ramp-Up-Kosten. Siehe Tesla. Da sieht man, wie viel in der Produktion am Anfang schiefgehen kann und dann läuft das wie ein Uhrwerk mit dem Model 3 damals. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, ganz grundsätzlich im Produktionsprozess, wenn du irgendwas Neues produzierst. Aber was ich mich frage, wenn Sie diese Programme ankündigen und sagen, wir haben 10 Millionen inkrementelles Umsätze. Sind da schon quasi, wie soll ich sagen, ist da schon ein bisschen Optimismus mit drin, dass sie sagen, wenn wir dieses Level erreicht haben oder sagt der Kunde von Anfang an, hey, wir brauchen das Volumen hier, in dem Maße, von euch, sofort quasi, am besten gestern. Oder sind da irgendwie Annahmen drin, dass der Kunde mehr bei ihnen bestellt und sowas, weil ich frage mich schon noch, wo das alles reinfließt. Und was ich mich halt auch frage ist, wird die Bruttomarge denn wirklich mal so gut, wie Sie es erhofft haben? Weil wenn Sie sagen, ganz viele Projekte nehmen Sie an, um einfach quasi diese Auslastung nachher noch hinzubekommen. Und dann erst optimieren Sie. Alles gut, verstehe ich. Bei einer Unterauslastung sollte man gucken, dass man Volumen reinbringt. Aber kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Aufträge so kleinteilig sind, dass das Handling dazwischen so ineffizient ist, dass es eben zu diesen Problemen führt, weil dieses Contract Manufacturing, was sie ja auch machen, was niedrige Margen hat, da ist ja der Vorteil, du produzierst hohes Volumen, du weißt, worauf du dich einlässt, die Margen sind aber schlechter, weil es halt eben von der Stange ist. Aber das ist kein abgeschlossener Gedanke, deswegen ich überlege mir einfach nur, ich versuche nur die Lücken zu füllen, die ich gerade sehe und ich habe mit Menschen nicht gesprochen, ich bin nicht investiert, deswegen klar kann man mir auch vorwerfen, dann informier dich halt irgendwie über Management, bevor du sowas in den Raum stellst, aber das will ich auch nicht bei jeder Aktie machen. Und jetzt den einen Punkt, weil du sagst, dass sie sind uns nicht, okay, sag ruhig erst. Ja.
Nee, ich wollte nur gerade auf den Punkt eingehen, nur kurz ergänzen, weil es gibt ja noch die Frage daraus gehen, dass du hast jetzt quasi dann die Annahme getätigt, nehmen sie nur kleine Kunden und so weiter. Die Frage ist ja, warum war das vorher anders? Weil sie hatten ja teilweise andere Margen erzielt. Ne? Also was hat sich da verändert? Ne? Das wollte ich nur reinschieben noch.
Die neuen Aufträge müssen eine negative Cross-Margin haben, weil sie waren ja vorher bei 30, wobei Saisonalität ist da drin, aber 1500 Basispunkte sind sie jetzt eingebrochen im Vergleich zum Q3 2025. Und dann würdest du ja annehmen, dass die neuen Aufträge vielleicht sogar eine leicht negative Bruttomarge zu Beginn haben. Ja? Sie sagen ja auch immer, hey, wir sind erfahren und so weiter, wir haben das alles schon mal gemacht und deswegen, wir wissen, wovon wir hier reden. Und das glaube ich Ihnen grundsätzlich auch, weil Sie haben ein viel größeres Unternehmen geleitet. Aber vielleicht ist genau das Problem, das kann ja auch sein, dass Sie da nicht so kleinteilig gearbeitet haben, weil dieses... Man muss ja mal fragen, warum gehen Kunden zu Ihnen und nicht zu einem größeren Chemiekonzern? Vielleicht, weil sie sonst keiner haben will. Kommen wir auch gleich nochmal zu der Conversion Rate, wo ich drüber sprechen wollen würde. Aber erstmal, was mich hauptsächlich stört, ist halt eben diese Sprachgeschichte bei der Cross-Margin. In Q3 2025 sagen sie, die 30% Cross-Margin sind nicht episodisch, sie sind strukturell. Und wenn ich höre strukturell, gehe ich davon aus, strukturell heißt, ihr kriegt Kunden, ihr habt eine Cross-Margin, die bleibt so. Und dass die nicht riesige Verwerfungen sind, im Sinne von, die Hälfte der Cross-Margin fällt weg. Also stell dir mal vor, das wäre jetzt bei BASF so und wir hätten die Kommunikation vorher gesehen, dann würden alle toben. Also das ist natürlich ein unfairer, leicht unfairer Vergleich, aber im Prinzip musst du Management daran bemessen, was es sagt. Und dann sagen sie auch in Q4, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres zurück zu den Mid-20s und Low-20s gehen, also irgendwo im Bereich mittlere bis hohe 20er% Marge im ersten Halbjahr, und dass sie danach wieder nach oben gehen. Sprich, sie marschieren wieder in Richtung 30%. Hopefully, haben sie gesagt. Jetzt sagen sie, dass wortwörtlich war es so, will we bounce back toward 20% in Q2 and up from there toward 30% goal? Ah, nee, Moment, das war es gar nicht, was ich meinte. Ah, genau. I think it's going to take a quarter or two. I mean, as we progress through the year, we expect to be back in those low 20s. So again, the focus was on winning business quickly. In some cases, that's not optimized. We are out of the gate as we learn kind of how to efficiently, bla, bla, bla. And as a full year basis, we expect those to be in that low 20s together. Ja, low 20s. Und das Krasse daran ist, sie sagen, die Improvements kommen erst in Q4. Das heißt, wir schieben quasi das Goalpost auf März 2027. Dann erfahren wir, ob es geklappt hat. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen...
Ja, das ist echt hart, ja.
Das ist echt... Das sorgt nicht für Vertrauen.
Vor allem, weil... Genau, du hast ja im ersten Satz gesagt, sie ja gesagt haben, strukturell haben sie 30% Marge. Ne? Und deswegen, also das wird ja nicht... genug erklärt. Man könnte jetzt sagen, okay, 25% Marge wegen den Energiegeschichten, das ist jetzt einfach so, man verliert einen gewissen Anteil, das hatten sie so nicht vorhergesehen und ihre Aussage basiert darauf. Aber zwischendessen ist ja noch ein großer Unterschied. Und außerdem ist halt die Frage, ob das von Anfang an ihre Intention war. Da ist es wieder in Interpretation Management, wenn sie halt sagen, okay, ich habe das immer so verstanden, Wachstum wird hier nicht durch Margendruck erkauft und das scheint aber der Fall zu sein, weil das ist der einzige Grund, warum sie jetzt in die Low 20s kommen, weil sie quasi das Wachstum durch wahrscheinlich schlechte Deals machen. Es ist mir auch noch nicht ganz klar, ne? Also das ist ein klassischer Punkt, der halt im Gespräch mit dem Management relevant wäre. Ob es denn wirklich so ist, dass sie viele kleine Kunden gewinnen. Es könnte ja auch umgekehrt sein. Es könnte sein, dass sie eher größere Kunden gewinnen, die aber längeres Onboarding brauchen, also die nicht direkt diese großen Mengen machen. Aber das ist halt für uns nicht transparent. Also da können wir nur spekulieren. Hätte aber ähnliche Auswirkungen. Ne? Also
fairer Punkt. Geht dann sie sprechen ja nicht von Kunden, sondern von Projekten, die sie gewonnen haben. Also
genau,
völlig
Dropbacks
sowas. Ne? Kann auch der gleiche Kunde sein.
Da haben sie ja auch gesagt, ne? Also das kann man ja nochmal ein bisschen positiv hervorheben. Ich meine, wir gehen nachher nochmal ins Detail, diese Conversion Rate, ne? Aber konkret haben sie ja 31 Projekte, 27 Kunden gewonnen, die quasi schon also für uns als Gewinn zählen, ne? Also die 7,6 Millionen annualisierter Umsatz liefern. Die sind also de facto schon da. Ne? Also da müssen wir nicht spekulieren. Das ist ja schon mal gut. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, ne, also die ursprüngliche Story ist halt weg. Ne, also diesen Umsatz hätte ich gern zu den Margen gewonnen und nicht.
Genau.
Ja.
Ich glaube auch, dass Q2 und Q3 stärker wird vom Umsatz, also deutlich stärker, dass wir da eine positive Überraschung sehen werden, weil sie ja schon die Saisonalität ankündigen und da wahrscheinlich auch die Wins waren für Q2 und Q3. Mhm. Aber ich habe so den Eindruck, wenn man sie jetzt fragt, seit dem letzten Quartal, wenn man sie fragt, aber das mit den 30% Margen, das habt ihr schon noch vor. Und dann heißt es auf einmal, es ist aber ein langfristiges Ziel. Vorher hieß es, strukturell sind wir bei 30%. Jetzt ist es eher so ein aspirational Target. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Aspirational Target. Sprich, das ist die Vision, die wir haben, die wir irgendwann mal erreichen wollen. So wirkt das jetzt ein bisschen. Und ich habe so das Gefühl, die 30% so sind jetzt etwas vom Tisch irgendwie. Das, vor allem, wenn sie bis zum Ende des Jahres in den Low 20s landen wollen, dann können wir uns ja noch auf eine holprige Fahrt von hier aus einstellen. Also.
Aber das ist das, was ich meinte. So, sie sind halt gute Storyteller im Sinne von, dass sie halt immer eine Geschichte finden, die sie erzählen können. Und ne, also das kann man ihnen auch quasi vorwerfen. Ich meine, aus Unternehmenssicht ist immer diese Frage, du würdest ja sowas ungern nur zugeben, weil das ist halt einfach negativ. Ne? Und wenn du das irgendwie positiv framen kannst, machst du das. Ist in den USA sowieso gang und gäbe, aber das ist ja das, was unsere Aufgabe ist, das herauszufiltern, damit wir dann entscheiden können, Moment, das ist nicht mehr der Case, in den ich ursprünglich investiert hatte, weil jetzt ist das Timeframe höher. Ne? Also das heißt ja nicht, dass der Case nicht funktioniert, ne? Aber es muss einem durchaus bewusst sein, dass die Durchstrecke halt für die Rendite dann größer sein könnte und wir wissen ja noch gar nicht, ob diese 30% jemals erreicht werden. Jetzt kam ja durch die Akquisition, was durchaus überraschend war. Ne? Also ich war auch gerade Bayern PSG gucken, was schon traurig genug war vom Spielverlauf her. Aber dann kam auf einmal diese AC&T-News raus und ich dachte erst, ne, boah, wo kommt das denn jetzt her? Und dann auch von den Zahlen auf den ersten Blick sah richtig gut aus, ne? Und ich dachte so, okay, vielleicht wird ja das Q1 doch positiv. Aber wenn man jetzt die Akquisition alleine erstmal isoliert, dürfte es ja schon einige positive Effekte haben. Ne? Also man hat direkt sich nochmal 10 Millionen Umsatz eingeholt. Man hat 2 Millionen EBITDA. Wenn man das jetzt, ich verrechne das jetzt einfach mal brutal, müsste man ja rein theoretisch auch EBITDA positiv werden, wenn man das auf Quartale runterbricht. Gut, die Marge ist jetzt bei 90-20%. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt darin vielleicht auch die Chance auf 25% hochzugehen? Weil eigentlich haben sie ja diese Visibilität jetzt, ne? Also sie wissen ja, okay, das Unternehmen hat 19-20% Marge gemacht. Es ist noch unklar, wie viel Einsparungen, Synergien daraus wirklich entstehen. Meine Angst ist so ein bisschen, dass sie das schon einkalkuliert haben und die Low 20s, die sie angesprochen haben, werden überhaupt nur erreicht, weil sie diese Akquisition haben und die eigentlichen Margen im Betrieb sehen sogar noch schlechter aus. Das wäre so das Horrorszenario. Ja, ne, das wäre so das Horrorszenario, aber das wissen wir nicht. Man muss jetzt auch sagen, ne, also sie haben auch gesagt, ne, we are buying capacity, not demand. We're buying demand, umgekehrt. Sorry, genau, genauso, ja. Umgekehrt. Das klingt erstmal ganz okay. Und die Akquisition war jetzt auch Kapital. Also bei der Kapitalallokation kann man ihnen gerade nicht so viel vorwerfen, auch mit den Buybacks, muss ich sagen. Die waren jetzt gut getimed. Das ist erstmal Vorsicht, da kann man ihnen erstmal ein vorerst positives Urteil attestieren.
Sehe ich genauso. Also Übernahme 14 Millionen haben sie bezahlt, 10,8 Millionen Umsatz kommen rein, 2 Millionen EBITDA. Genau, was ist die EBITDA-Marge, gell? Keine Cross-Margin, das ist schon ziemlich stark. Das ist über dem, was sie sogar langfristig für sich selbst kommuniziert hatten, wenn ich mich nicht täusche, das war nämlich 15%. Wenn ich mich nicht täusche, muss ich jetzt mal nachschauen, aber das ist schon sehr solide, 7-mal EBITDA für ein Unternehmen, das augenscheinlich auch sticky Customers hat, wirkt sehr günstig. Und ich habe auch noch erstmal geschaut, haben wir denn hier irgendwie einen Verkäufer, der total in der Notlage war? Die sind nicht public gewesen und es gibt keine Zahlen, die man einsehen kann. Aber wenn man sich anschaut, wie die Mitarbeiter sich entwickelt haben, die Mitarbeiteranzahl, ich weiß, schwierige Metrik, aber dieses von einem sehr niedrigen Sockel sind die über die letzten 6 Jahre gestiegen, was dafür spricht, dass sie wahrscheinlich mehr Business hatten. Also wahrscheinlich kein Distressed Seller, vielleicht wirklich etwas, was sehr gesund war. Und wenn sie das jetzt noch in ihre Assets integrieren, ja, in ihre eigenen Assets, dann müsste das ja die Margen nochmal anheben. Wobei ich nicht weiß, ob sie da vielleicht eine positive Annahme getroffen haben bei dem EBITDA.
Es kann ja auch einfach sein, also ich weiß, ist das Alter des CEOs nicht von Midwest Acquisition, also dieser Akquisition.
Ja.
Also vielleicht auch wieder das typische, man hat keinen Nachfolger gefunden und man kümmert sich früh drum und es hat sich die Opportunity ergeben.
14 Millionen sind 14 Millionen, das ist ein netter Retirement Base. Genau. Finde ich auch sehr positiv. Sieht wirklich sehr, sehr gesund aus auf Stand jetzt. Und auch, was auch noch schön war, sie haben 3,2% der ausstehenden Aktien zurückgekauft, allein bis Ende März. Wir sind jetzt ja Mai. Auch von März aus war jetzt der Aktienkurs nicht so hoch. Jetzt gerade ist er auch wahrscheinlich wieder auf dem abstützenden Ast. Wir haben, glaube ich, bei 13,40 gestern oder sowas waren wir. Kann sein, dass sie da weiter zurückkaufen. Das haben sie im Call ja auch schon gesagt. Sehe ich auch sehr positiv. Aber Cash ist jetzt zurück, ist jetzt durch die Akquisition auf 34 Millionen, wobei man da nicht 5,5 Millionen noch einrechnen muss, die sie aus dem Verkauf der eigenen Assets noch erhalten. Die kommen im Juli, Oktober kommen dann noch die letzte Zahlung. Da sind wir bei circa 40 Millionen.
Ja.
Aber man darf auch nicht vergessen, die Market Cap ist jetzt bei 120 Millionen nach dem Absturz und wir haben negatives Adjusted EBITDA. Und wenn man jetzt natürlich die Marge, die Low 20s so einrechnet auf, keine Ahnung, wenn wir jetzt das analysieren würden, einfach das Quartal, ich weiß, ist falsch. Und lass uns von mir aus annehmen, wir analysieren das einfach mal, nehmen 20% Marge an, dann haben wir 4 Millionen an Cross-Profit und wären gerade mal Adjusted EBITDA Break-Even, wenn wir das Quartal analysieren würden. Aber ist es falsch? Es wird so wahrscheinlich nicht aussehen, aber mit dem Gedanken muss man auch mal spielen. Wir haben noch relativ hohe Bewertungen, einen sinkenden Cash-Bestand, sie haben gutes Asset jetzt gekauft. Aber was haben Sie noch vor? Was kaufen Sie noch dazu? Und irgendwann sind wir bei gar nicht mehr, ist die Downside gar nicht mehr so stark abgesichert dann, wenn Sie Ihren Cashbestand so aufgebraucht haben.
Ja, und also noch sind wir da ja noch nicht, aber...
Nee,
ja.
Genau, ich will es nicht dramatisieren, aber wenn sie jetzt nochmal eine Akquisition machen, dann sind wir auch relativ schnell bei einem Level, wo man sagt, okay, wir haben eine relativ hohe Market Cap, wir haben kein Cash-Polster mehr, ja. Wir bräuchten jetzt nochmal irgendwie positives Adjusted EBITDA, damit uns das 120 Millionen wert ist. Und der Cashflow war jetzt negativ, 0,8 Millionen auf realer Basis, reale CapEx. Wenn wir D&A nehmen würden, wäre noch deutlich stärker negativ. Aber sie sagen ja, die Maintenance CapEx ist minimal, die sie reinstecken müssen. Sie haben die Überkapazität. Alles okay, ja. Aber ja, müsste jetzt schon mal auch was sichtbar werden. Das hatten wir, glaube ich, alle anders erwartet ursprünglich.
Also es ist auf jeden Fall, das ist vor dem Hintergrund ein guter Punkt, dass wir wissen ja gar nicht genau, wie die M&A-Strategie aussieht in die Zukunft hinaus. Ne? Also Das heißt, die Next sollte jetzt wieder in zwei Quartalen eine Akquisition kommen, sollte man das natürlich vor diesem Hintergrund betrachten. Das ist dann der relevante Part.
Ja. Ich habe ja beim letzten Quartalsupdate wieder so ein bisschen zurückgerudert mit meiner Kritik hinsichtlich Shelf-Offering und Übernahme. Und das Lustige ist, ich habe eine Woche danach habe ich mich mit einem Investor in einem Biergarten getroffen und hatte gemeint, so, Christian, das hat mir eigentlich gar nicht gepasst, dass du da so zurückgerudert hast. Du wärst da genau, warst mit dem Finger genau in der Wunde, weil da muss man schon hinterfragen bei dem Management und so weiter. Also da dachte ich, habe ich aber auch verteidigt, wenn ja, okay, aber sie haben es ja wirklich nur erneuert, sie haben eine solide Cash-Basis. Ich weiß nicht, was sie da übernehmen wollen, dass sie wirklich ihr Shelf-Offering jetzt schon nutzen müssen. Das glaube ich nicht, ja. Aber natürlich, wenn sie jetzt die ganze Zeit Aktien zurückkaufen bei 12, 13 Dollar und am Ende machen sie ihr Shelf-Offering bei dem gleichen Preis, ja, dann war es einfach nur Show für den Markt und
ja, das auf jeden
halt
Fall
nicht relevant.
Ja.
Aber das ist halt schon sehr pessimistisch, die Betrachtung. Davon bin ich ein bisschen weg. Aber wo ich nicht von weg bin, das ist jetzt ein neues Problem, das ich gesehen habe, das ist die Conversion Rate. Im Q3 haben sie sich damit so gebrüstet, dass sie 49% Conversion Rate haben. Und das ist ja im Vergleich zur Industrie, die nur 14% hat, der super toll ist. Okay.
Ja.
Dann in Q1 ist die Conversion Rate komischerweise unter den Tisch gefallen und jetzt in Q4. Und Q1 wissen wir, glaube ich, warum sie unter den Tisch gefallen ist, weil da hat der CEO gesagt, dass die Conversion Rate sich verbessert hat auf 22%. Also, wir haben 49% in Q3, wir haben keine Ahnung für Q4 und wir haben 22 verbesserte Conversion Rate in Q1. Das heißt, dass sie in Q4 wahrscheinlich super schlecht war.
Ja.
Was wir auch schon so ein bisschen vermutet hatten.
Ja, das ist auch, ist dir bewusst die Conversion Rate aufgefallen beim Vergleich über dein Tool oder hattest du einen Fokus drauf? Also es ist ja auf jeden Fall für AC&T eine sehr wichtige Kennzahl, ne, die Conversion Rate.
Das hat der Analyst gefragt, sonst hätte ich es vielleicht sogar vergessen,
ja.
Aber es hat ein Analyst glücklicherweise gefragt.
Na, also nochmal hier zur Klarstellung, weil wir hier wieder mit viel Denglisch rumwerfen, Conversion Rate, ne, also es ist quasi, wir reden ja oft von dieser Pipeline, ne, und im Endeffekt das, was aus der Pipeline für uns real übrig bleibt, ne, aus 100 Anfragen sind dann 22 echte Projekte draus geworden und historisch lag die halt deutlich höher. Ne? Das hast du ja richtig gemacht. Ne? Und das ist auch wieder so ein Punkt, der super spekulativ ist. Also er fällt erstmal nur auf, dass er negativ ist. Er ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt und auch hier könnte man wieder genau die beiden Punkte einnehmen. Also es kann zwei Punkte bedeuten. Entweder negativ gesehen, man hat eine schlechtere Lead-Qualität, mehr Wettbewerb, wo auch immer. Es ist einfach schwerer, die Kunden zu überzeugen. Es könnte natürlich aber auch die Gegenthese wieder sein, dass man eben größere Kunden gewonnen hat. Das wissen wir ja nicht. Und das heißt, man hat zwar 100 Anfragen bekommen, die man eigentlich gerne abarbeiten will, aber man hat die großen Fische bearbeitet, die natürlich länger brauchen. Ne? Also man hat ja auch, ich glaube, er hat ja auch gesagt, it's where some larger scale wins around 25% margin technisch. Ne? Also ist jetzt auch nur, also ich nehme jetzt einfach nur die Suggestivposition ein, dass man eine andere Geschichte hat. Ich kann es ja nicht wissen.
Vielleicht ist auch ein Learning-Effekt bei denen gewesen, dass sie gemerkt haben, mit den ganzen kleinen Aufträgen können wir nichts anfangen, weil das ganz schön viel durcheinander sorgt. Und wenn er schon sagt, die Industrie, der Industrieprozentsatz liegt bei 14%, muss man sich auch fragen, ist die gesamte Industrie verblödet oder hat es vielleicht einen Grund, dass die Winrate nur bei 14% liegt? Haben sie vielleicht mehr angenommen, als sie eigentlich verdauen konnten? Und wir haben ja zum Beispiel im Q4 ist uns ja aufgefallen, sie haben aus der Pipeline genauso viel rausgenommen, ich glaube 40 Millionen, wie sie reingesteckt haben, was ja schon dafür sprach, dass vielleicht ein gewisser Lerneffekt da war im Rahmen des Profils. Und finde ich interessant, sollten wir auf jeden Fall weiter betrachten, was sie dann in den kommenden Quartalen sagen und wie sie uns das vielleicht erklären. Vielleicht fällt dann irgendwann mal der Satz, ja, wir haben gemerkt, mit den kleinen Aufträgen ist halt nicht die Marge zu machen, die wir haben wollen. Oder dann ist halt eben die Overhead-Kosten steigen dann auf einmal auch, weil die sind jetzt ja auch leicht gestiegen, aber marginal, und das sagen sie auch, machen sie ganz bewusst. Finde ich interessant. Um es jetzt vielleicht mal einen Rahmen drum zu ziehen, wolltest du was sagen?
Ich wollte nur sagen, ich hatte auch noch über dein, du hattest ja quasi die Formulierung rund um die Conversion Rate auch intern in unseren Gesprächen kritisiert gehabt, und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Und bei dem Punkt ist mir nur eingefallen, eigentlich hatte man in dem Call die Chance verpasst, das eben klarzustellen. Also das wäre ja eigentlich eine gute Geschichte gewesen, zu sagen, hey, wir wissen, das ist eine wichtige KPI und die war mal höher. Wir haben uns verbessert, aber der Hintergrund, warum die mal höher war, ist so und so. Ne? Also dann hätte man das erklären können. Vielleicht will man es nicht erklären, weil es eben eher mit dem mehr Wettbewerb schlechtere Lead-Qualität ist. Vielleicht hat man aber auch nicht dran gedacht. Ne? Aber als ich drüber nachgedacht hatte, war es so schade. Eigentlich hat man an der Stelle so eine Chance verpasst, das klarzustellen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem das mit der Sprache. Ich habe das Gefühl, sie teilen in erster Linie das, was gut läuft, und Kritik an ihrer eigenen Geschichte hören wir relativ wenig. Sie erklären uns immer, warum das quasi so das Schicksal so will. Ne? Wenn du das so machst, dann ist das die Folgeerscheinung, aber sie kommunizieren in erster Linie viel, was positiv läuft, und den Rest lassen sie irgendwie weg. Und auch die Sprache allgemein, da habe ich ja schon mal gesagt, die reden sehr für den Shareholder, und das wirkt mittlerweile etwas, ich will es nicht zu hart ausdrücken, es wirkt etwas armselig, weil sie halt immer, während sie schlechte Zahlen kommunizieren, ist die Sprache super bullig. Also hier so ein paar Sätze. We didn't buy potential. We bought a business that's already performing. Dann hier, we are converting pipeline into real revenue and allocating capital to increase the quality and duality of earnings. Und dann über irgendwas mit the right customer at the right time und sowas. Solche Sachen, wo ich das letzte zuletzt gehört habe, in der Uni, wenn wir Vorträge gehalten haben, habe ich auch mal jemandem Kommentar gesagt, ey, lass das weg, das ist total peinlich, bitte nicht hier, der richtige Kunde zur richtigen Zeit, beim richtigen Asset. Sowas will ich einfach nicht mehr hören. Also, die reden sehr für den Shareholder, und mittlerweile wirkt es etwas problematisch, weil niemand will hören, wenn seine Aktie gerade super down ist, wie toll doch alles läuft. Und ich will ja ungern Parallelen ziehen, aber mir ist Innovative Food Holdings halt wieder eingefallen, weil da hieß es auch die ganze Zeit, hey, es läuft super, es läuft toll. Wir haben nur leichte Probleme bei der Integration der Businesses, die wir gekauft haben. Aber an sich ist das alles schon hier super toll, läuft in die richtige Richtung perspektivisch. Und dann stürzt alles ein. Also mich stört in erster Linie die Sprache. Das kann auch auf eine Aktie lasten, weil was ich am Management mag, das auch sagt, hey, das Quartal, da ist was richtig schief gelaufen. Ich erkläre es euch kurz und sage euch, warum es aber demnächst nicht so läuft. Und dann glaubst du ihnen halt auch wieder, wenn sie sehr bullig reden, dann glaubst du ihnen auch eben diese Einschätzung. Und hier ist das Management, das immer bullig ist. Das ist bei allem bullig. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie sagen, da sind super tolle Aufträge in der Nähe, dann glauben wir denen das dann perspektivisch nicht mehr. Na, und das, die Sprache stört mich einfach. Das Verschieben der Goalposts.
Bisschen wie bei SenuWave.
Ja, das ist vielleicht sogar der bessere Vergleich, weil Innovative Food Holdings ist ja vielleicht sogar unfair, aber SenuWave wäre ein guter Vergleich, weil du alles peu à peu irgendwie so dann erfährst. Weil im Prinzip wäre auch Q4 schon geeignet gewesen, die Erklärung abzugeben, die man hier hat. Haben sie teilweise gemacht, aber man hat das Gefühl, es kommt jetzt alles wieder so Salami-Taktik-mäßig, ne? So Scheibchen für Scheibchen. Und das ist das, was mich in erster Linie stört. Habe ich die Aktie nicht abgeschrieben, aber ich möchte irgendwie noch den Beweis sehen, dass das, was sie sagen, funktioniert. Und es kann wirklich so sein. Es kann sein, dass sie einfach einen Ramp-up gerade haben und dass dann an irgendeinem Punkt die Margen wirklich so sind, wie sie haben wollen. Aber ich habe immer das Gefühl, mir fehlt noch so ein bisschen was.
Ja, genau. Also da auch nochmal, ne? Also das ist genau der Punkt, wo eigentlich auch dann das Gespräch mit dem Management eigentlich solche Lücken vielleicht füllen sollte, weil genau das ist ja der Punkt, ne? Also sowas mit der Conversion Rate könnte man dann in dem Fall nachfragen. Aber um zusammenfassend zu machen, ne? Es ist noch mehr Show-Me-Story als vorher. Ich finde, auch wenn man ein Fazit ziehen muss, muss man sagen, die Umsatzstory, die sie verkauft haben, wird glaubwürdiger. Die Profitabilitätsstory wird dagegen unglaubwürdiger im Moment. Und das ist so mein Credo. Und Ja, also ich muss jetzt auch noch ein paar Informationen abwarten, aber für mich ist auch nicht ganz klar, ne, wie ich jetzt mit der Position dahingehend verfahre, auch wenn sie jetzt vielleicht kleiner ist. Aber ich sehe jetzt erstmal im Horizont noch nichts, was, also ich will eigentlich AT&T, es sei denn, es ist wirklich sicher, dass sie diesen wieder zu 30% Margen kommen, und zwar dann halt Q4 oder so, spätestens. Also das ist mein Zeithorizont. Ansonsten weiß ich nicht, warum ich in die Aktie momentan investiert sein muss. Dann kann ich auch noch zu Q4 investieren.
Genau. Ja. Also ich genauso, ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich jetzt kaufen sollte, weil der Chart sieht auch ziemlich mies aus. Wir haben genau das, was der simpelste Chartanalyst, also wir alle mit unserer Westentaschen Chartanalyse sehen können. Hoch, tief, niedrigeres Hoch und jetzt wahrscheinlich tieferes Tief. Halt schon möglich. Oder ja, auf jeden Fall gibt es keinen Chart, der einlädt. Und auch eben, du sagst selbst, Show Me Story, dann warten wir doch, bis es uns geschaut wird. Und wenn wir dann halt einfach 20 oder 30% Performance verpassen, aber die Sicherheit haben, dass jetzt irgendwas funktioniert, dann ist das ein guter Trade-off.
Ja, und letztes Fazit, also ich bin ja eigentlich eher immer derjenige, der gerne in so Cases investiert ist, auch in der Vergangenheit, wo ich weiß, okay, die Downside ist ein bisschen niedriger, Upside, ist jetzt egal, ob die jetzt in 6 oder 12 Monaten passiert. Sven war ja, glaube ich, auch so, was einfach als Teilzeitinvestor super ist und so weiter. Aber dieses Jahr habe ich ja bewusst mal den anderen Ansatz gewählt, um mehr in dieses Momentum, in die Momentum-Geschichte zu gehen und auch reinzugehen, okay, kann diese Aktie im nächsten Quartal überhaupt irgendwas Positives generieren oder muss ich 2, 3 Quartale warten? Und das hat sich auch in dem aktuellen Marktumfeld ja bisher auch bemerkbar gemacht. Also es ist für mich deutlich anstrengender. Also meine Trade-Anzahl ist, ich habe jetzt, ich mache ja immer alles fürs Finanzamt schön, jedes Trade einzeln mit der Währungsumrechnung und es ist ein Kraus, das zu machen bei der Anzahl. Alleine bei Watt, also wo wir ja beide wahrscheinlich wieder investiert sind, aber genau. Aber wie oft ich da rein raus war, was eigentlich total untypisch ist, so gar nicht zu mir passt, aber das habe ich bei vielen Aktien dieses Jahr gemacht. Und wir hatten ja das letzte Mal, wo ich da war, war das Quartalsupdate. Und da war ich ja ungefähr bei 0%. Und wie verrückt dieses Jahr einfach ist, ich glaube, im April 15% Performance. Es ist Wahnsinn. Also, und auf einmal stehst du da wieder bei Plus. Wahrscheinlich ist im Mai dann minus 15% steht wieder da. Aber ein Teil quasi der Upside ist bei mir jetzt auch mittlerweile immer so ein bisschen abgefedert, dadurch, dass ich halt eben dann auch wieder stärker solche kurzfristigen Steigerungen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Watt, was dann auch wieder explodiert ist. Ne? Wir hatten es ja im Call, du erinnerst dich, wir hatten live quasi den Watt-Moment gehabt. Ich habe mich noch geärgert, weil ich wegen dem Unrestricted Cash nicht investieren konnte. Gott sei Dank blieb der Kurs aber auf der Stelle. Hab ja dann investiert und dann ist sie ja durchgedreht auf 37 Dollar. Wahnsinn. Yeah, ne? Und ich konnte es ja dann auch nochmal mitnehmen. Und das meinte ich, aber habe dann auch wieder verkauft, weil eben das Gegenmomentum passiert ist und jetzt sind wir wieder ungefähr bei 24, keine Ahnung, wo wir heute landen, aber wir sind ungefähr wieder bei dem Wert und das ist so ein bisschen das, was ich meinte und das wirkt sich natürlich schon extrem auf die Performance jetzt aus und auch wenn es steuerlich ein Kraus ist und wahrscheinlich dann auch irgendwann das Finanzamt sagt, hey Moment, Vorauszahlung, ne? Also weil du so viel tradest und schrecklich, aber alles gut, ne? Also wer Geld verdient, muss auch solche Schmerzen ertragen. Vorher wäre ich vielleicht einfach nur investiert geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es weniger Stress gemacht hätte, weil ich glaube, die Volatilität auszuhalten ist gar nicht so einfach dann. So nimmt es halt auch wieder Druck raus. Man wird sehen, wie es dann am Ende des Jahres mit der Strategie läuft. Aber ich fand das jetzt eigentlich mal ganz positiv für mich, von dem Ansatz, das auch mal so zu machen. Nicht bei allen Aktien, aber vor allem bei den Aktien, die halt so komplett durchdrehen. Ja, naja.
Genau. Wobei Watt ist ja wirklich auch ein Case, der ist ja nicht mehr fundamental wirklich super stark zu lesen. Ist einfach, da ist die Fantasie. Und bei AT&T haben wir diese Downside Protection, die haben wir bei Watt halt eben nicht. Ne? Aber klar, sowas wie Watt kann man halt auch mal machen. Aber ich glaube, dann ist es auch sinnvoll, mit steigendem Risiko auch seine Positionsgröße anzupassen. Ja. Was ich auch jetzt gemacht habe, ich war auch einmal komplett raus wieder und jetzt bin ich auch gerade wieder drin. Mal gucken, wie es läuft. Vom Chart her sieht es gerade so aus, als ob kann nach oben, kann aber nach unten gehen.
Ja. Vielleicht machen wir mal einen Charttechnik-Podcast auf.
Genau, ja, vielleicht sollten wir einmal mit einem Profi das wirklich mal hier durch. Das wäre doch was, tatsächlich. Ja. Könnte ich mir mal überlegen, ob ich da jemanden finde. Aber Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt hier schon eigentlich über deinem Plan und ich wünsche dir jetzt heute viel Vergnügen und eine gute Zeit mit deiner Liebsten und dass du sie gut umsorgst vor allem. Und ein schönes Wochenende, ne?
Ja, auch an alle. Ich hoffe, die Leute geben sich mit der kürzeren Laufzeit zufrieden, aber ich glaube, hat trotzdem ein bisschen Mehrwert geliefert und wir sind aktuell dran gewesen.
5 Minuten Community-Feedback auch danach.
Alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, Patrick ist weg. Ich bin aber noch da, weil wir haben uns das Community-Feedback ein paar Mal vernachlässigt. Es ist auch gar nicht so viel, aber ich würde es trotzdem gerne noch besprechen. Sonst seid ihr irgendwann vielleicht gar nicht mehr animiert, Kommentare zu schreiben. Und was ich nochmal sagen möchte, bitte gerne mehr kritische Kommentare. Das gibt uns immer einen schönen Anlass, irgendwas aufzugreifen oder vielleicht sogar aufzuarbeiten. Und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ihr auch mal einen kritischen Kommentar zur Einordnung da lasst. Bitte nehmt das ernst. Ich bin dafür wirklich super offen, ja, und gerne mehr kritische Kommentare. Gehen wir erstmal noch auf die alte Folge ein. Das ist das Portfolio Quartalsupdate Q1 2026. Das hatte ich ja auch mit dem lieben Patrick hier aufgenommen. Da gab es auch gar nicht so viele Kommentare. Mir ist nur hier einer nochmal in Erinnerung geblieben. Das ist der vom Alex K8696. Anspruchsvolles Quartal, Respekt für euren Content und die Transparenz. Ja, also ist mir super wichtig, dass wir auch Quartale kommunizieren, die nicht gut gelaufen sind, weil das ist ja somit die häufigste Kritik, die man hört, wenn Leute über ihre Performance sprechen. Naja, da picken sich wieder Leute die Quartale raus, die gut gelaufen sind. Und sobald was nicht gut läuft, dann schweigt ihr auf einmal. Und ich glaube, dass man auch sich als Privatinvestor manchmal auch besser fühlt, wenn man hört, dass auch Leute, die schon länger an der Börse sind, mit sich selbst zu strugglen haben. Also mir ging das ja auf jeden Fall so im Q1. Was ja gar nicht so sehr an der Performance dringend lag, die mit 0,6% jetzt wirklich nicht toll ist, aber auch nicht so, dass man sich begraben will. Aber diese mentale Herausforderung, ich glaube, es ist immer ganz schön, wenn man von jemand anders hört, dass es für ihn genauso war, gerade weil ich das ja Vollzeit mache. Für mich war es zum Beispiel früher in Mathe immer so, wenn ich nur 5 hatte, ich war in der 5. und 6. Klasse, hatte ich so einen kleinen Hänger und der hielt auch noch ein bisschen an in Mathe, in anderen Fächern nicht, aber in Mathe schon. Für mich war es immer beruhigend, wenn der Kai und der Philipp, meine Kindergartenfreunde links und rechts neben mir, auch eine 5 in Mathe hatten. Das war für mich sehr gut. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ach, guck mal, die sind genauso doof wie du. Das fühlt sich jetzt irgendwie so, als ob du nicht alleine wärst, ja. Und so ist es vielleicht auch in anderen Lebenslagen, auch wenn man erwachsener wird, dass man denkt, okay, da sind noch andere, denen geht's genauso, mit denen sitzt du zusammen, mit denen verstehst du dich. Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man noch hin und wieder mal hört, wenn jemand nicht super tough war und total toll mit dem Quartal umgegangen ist und das alles an einem abgeperlt ist, weil das ist es definitiv nicht an mir. Ich habe jetzt super gut rausgefunden, bin auch tatsächlich etwas positiv überrascht, dass ich jetzt gerade so ein bisschen wieder in diesen Workaholic-Spin reingewandelt bin und tatsächlich auch viele private Termine abgeblockt habe, was auch nicht immer gut ist, aber ich sag mal so, das sind so Termine, die kann man auch mal auslassen, wobei man denkt, da ist ja noch jemand anders da, der die Aufgabe übernehmen kann. Ja, also sprich, hier, wer erstellt denn gerade den Flyer für Vereinsveranstaltung XY, um dann einfach mal zu sagen, nee, sorry, gerade nicht möglich, gerade keine Lust, gerade keine mentale Kapazität. Ich glaube, es ist auch wichtig, mal Nein zu sagen. Und mir hat das sehr gut getan im Sinne von, ich hatte jetzt mehr Zeit für Aktien wieder und es hat sich auch schon ausgezahlt. Dann wechseln wir mal zur Folge 86, das war die mit Benjamin. Trotz meiner ursprünglichen von Folge 1 kommunizierten Kritik, dass ich keine Kurzpitches machen will, hat mir die Folge sehr gut gefallen, kam auch allgemein gut an, vor allem weil das ja in größeren Gesamtrahmen eingestrickt war, den Benjamin sehr gut erklärt hat. Deswegen ist es auch umso trauriger, dass der liebe Benjamin geschrieben hat, dass er definitiv die einzige Folge, die ich nicht anhören werde. Er hat mir dann nach der Aufzeichnung, hat er mir und Florian gesagt, dass er seine eigene Stimme nicht hören kann. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil man sich ja immer anders hört, als dann de facto auf einem Band oder wie andere einen hören. Aber die Folge war wirklich super und die Kritik war ja auch sehr positiv, die wir hier bekommen haben. Deswegen schade, Benjamin, dass du da nicht reingehört hast. Und zum Beispiel Turbo Toni hat dir gesagt, mega Folge, hat mir sehr gut gefallen, der Ansatz von Benjamin. Gern nochmals ein Follow-up in 6 bis 12 Monaten. Und das wünsche ich mir auch, denn gerade wenn wir so 3 Cases haben, wo es klare Catalysts gibt, die Benjamin kommuniziert hat, beziehungsweise nicht immer klar, sondern eher so, mal schauen, ob das Management da mitspielt und gemäß meiner Erwartungen agiert. Und gerade das macht es besonders interessant. Und wenn am Ende hier nur 2 von 3 aufgehen, ist das ja schon eine gewisse prophetische Gabe, die man Benjamin unterstellen kann. Und gerade deswegen würde es mich sehr interessieren und euch offenbar auch. So, jetzt gucke ich mal auf die YouTube-Kommentare. Da gab es dann doch tatsächlich einige von euch. Ja, mit Abstand der wichtigste Kommentar ist der von Autage, weil der hat bemängelt, dass der Ton fehlt an zwei Stellen. Und das tut mir sehr, sehr leid, weil der Ton von Florian fehlt. Ich kann es kurz erklären. Also die Audiospur auf Spotify, Apple Music und so weiter ist mittlerweile repariert, bei YouTube nicht, weil da habe ich leider nicht die Wahl, einfach das Ding zu ersetzen. Dann ist nämlich alles weg quasi. Auch eure Kommentare sind dann leider weg. Und das wollte ich jetzt nicht machen, weil wir hatten hier 7 Comments. Die würde ich ungern rauslassen. Und deswegen ist hier auf YouTube noch die alte Tonspur, wo man Florian nicht hört. Und es lag daran, ich war mit dem Surface, also einem Schrottlaptop quasi unterwegs im Hotel und die Internetverbindung war nicht gut. Das Surface ist nicht dafür gemacht, von der Performance ein Video zu schneiden und es hat super schlecht funktioniert, dass ich 3 Stunden für den doch relativ konstanten Pitch gebraucht habe, wo man eigentlich nicht viel schneiden muss. Und dann habe ich 2 Stellen scheinbar übersehen, weil Florians Mikro, die Eingangslautstärke ist sehr, sehr niedrig. Das heißt, teilweise, wenn du was automatisiert schneiden willst, erkennt der eben die Tonspur nicht von Florian, weil das so leise ist, zumindest von dem Ausschlag her. Und da hat es an 2 Stellen gefehlt. Aber das ist nur die Erklärung, das ist keine Entschuldigung. Die Entschuldigung kommt jetzt, tut mir sehr leid. Es ist super ärgerlich, gerade wenn wir einen Gast haben, dass dann wirklich relevante Aspekte fehlen, weil die Fragen von Florian waren auch on point. Und ich hoffe, man konnte es aus der Antwort von Benjamin schließen, was Florian gefragt hat. Aber ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor, weil ich auch ungern tatsächlich unterwegs schneide. Mein Laptop ist dafür einfach nicht ausgelegt. Ich habe da auch sehr geflucht. Es musste auch mehrfach die Seite aktualisieren wieder und wir neu laden. Und es war super nervig. Also soll in der Form nicht nochmal vorkommen. Dann hat David geschrieben, schöne Vorstellung, danke dafür. Japan hatte ich bisher nur als Edigenet-Netz abgespeichert, möchte ich mir auch genauer ansehen. Benjamin, du hast in Minute 1,24 erwähnt, woher du die Idee zu TokCorp hast. Leider habe ich nicht verstanden, wer das ist. Ja, Benjamin, vielleicht kannst du das noch nachtragen, woher du die Idee hattest, weil das würde wahrscheinlich dann ein paar Leute interessieren, wen sie da folgen können, wenn sie an japanischen Netz interessiert sind. Weil wenn wir das Thema jetzt schon mal aufgemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass das auch durchaus jetzt präsenter sein wird und man da vielleicht auch ein paar gute Leute gebrauchen kann, die haben das entsprechend vermitteln. Genau, das waren eigentlich schon die relevanten Comments. Kann mal gucken, ob auf Spotify von euch was reinkam, aber ich glaube, das war überschaubar. Wir hatten da auch gefragt bei der Abstimmung, wer sich vorstellen kann, da zu investieren. Da kann ich vielleicht gerade nochmal reingucken, wie die Meinungen hinsichtlich der Japan-Netz waren. Und da haben 25% gesagt, nein, sie können sich nicht vorstellen zu investieren. 37,5% haben gesagt, ja. Und nochmal 37,5% haben gesagt, sie sind unentschlossen. Also das ist tatsächlich eine relativ gute Ausbeute. Normalerweise sind wir da bei deutlich niedrigeren Zahlen. Und Benjamin hat offenbar nicht abgestimmt, denn niemand hat hier angegeben, dass er bereits investiert ist. Von daher ist es vielleicht sogar eine vergleichsweise aussagekräftige Umfrage. Genau, aber so viel dazu und schon mal so ein bisschen Vorausschau jetzt auf die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt diese Woche, sprich die Woche vom 11. bis zum 17. einen Pitch aufnehmen kann. Hat sich jemand gemeldet, ein Zuhörender, und der hat einen spannenden Pitch, weil es auch ein Land ist, das wir bislang nicht hatten. Deswegen freue ich mich da besonders drauf und hoffe dann, dass wir es am Sonntag schon ausstrahlen können. Und am Samstag, am 16. nehme ich auch eine Folge auf. Die muss mir dann aber erst logischerweise freigegeben werden und die würde dann wahrscheinlich am 24. ausgespielt. Das heißt, wir hätten jetzt schon mal Programm vorgeplant. Darüber hinaus gibt es ja noch einige Updates, die jetzt kommen. Die werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Vielleicht muss ich sie manchmal alleine aufnehmen, weil mein lieber Sven Kolas ist jetzt leider im Urlaub im Ausland längere Zeit und hat dafür keine Zeit dann entsprechend. Und da ich euch aber ungern vertrösten würde hinsichtlich Emco Pittsburgh zum Beispiel, weil das sicher interessant ist, weil die Aktie ist jetzt hochgelaufen und jetzt muss man natürlich überlegen, will man da noch investiert bleiben, will man anpassen und so weiter. Deswegen würde ich das ungern unter den Tisch fallen lassen. Deswegen würde ich es wahrscheinlich eher alleine aufnehmen als weiter aufschieben, denn wir haben jetzt schon einen gewissen Backlog an Aktien-Updates. Zum Beispiel Now Vertical hat Sven mir gesagt, er würde gerne noch das Q1 abwarten, damit wir es in einem Rutsch machen können, denn die Q1-Zahlen wurden ja schon angekündigt, der Call, wann der stattfinden soll. Und dann machen wir das einfach alles in einem Aufwasch, wie man so schön sagt. Deswegen da noch ein bisschen Geduld. Sven drückt sich nicht davor, hat er mir gesagt. Er ist gern nochmal hier für zu haben und kommuniziert euch dann, wie ihr die Aktie momentan sieht. Aber einfach, dass ihr da schon mal ein bisschen Bescheid wisst. Genau, so. Ich ziehe mich jetzt um für den Sport und verabschiede mich ins Wochenende. Ich habe zum Glück ein relativ lockeres Wochenende. Wie gesagt, ich habe häufiger Nein gesagt. Deswegen kann ich jetzt auch das Wochenende mit Research verbringen und hoffe, dass der heutige Handelstag entsprechend entspannt ist und nicht zu sehr auf den Kursen mit dem Blick haften bleibe. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall auch noch eine gute Woche und gute Kurse. Und wir hören uns dann in den nächsten 2 Wochen. Bis dann.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.